Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir zurück mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite der Leitung Thomas Gulke. Hallo Thomas.
Ja, hallo Carsten, hallo zusammen.
Ja, wir beide, Thomas, waren am Wochenende im Stadion, was heißt am Wochenende, am Freitagabend. Für manche einen ist das ja schon Wochenende, für andere noch ein Arbeitstag. Für uns war es ein Arbeitstag, ein langer Arbeitstag. Ich glaube, er endete dann doch am Samstag im Borussia-Park, im Medienraum des Borussia-Parks, wo wir unsere letzten Artikel geschrieben und versendet haben, hinaus in die Online-Welt. Ja, und wir haben über eine Heimniederlage geschrieben, über die fünfte, über ein 1:3 gegen den FSV Mainz 05, der damit seine starken Europapokalambitionen untermauerte und Borussia doch einen herben Schlag in selbigen Ambitionen versetzt hat, sind zwar nicht offen ausgesprochen, aber Gladbach ist mittendrin im Rennen um die europäischen Plätze und musste jetzt erstmal leiden. Ja, Thomas, entscheidend war gegen Augsburg bei der vorigen Heimniederlage eine rote Karte. Die gab es diesmal nicht. Diesmal gab es eine Gladbacher Mannschaft, die nicht ganz auf der Höhe war, würde ich jetzt mal knapp zusammenfassen.
Ja, der Tenor war letztlich am Ende, dass es eine verdiente Niederlage war, weil letztlich ein paar Prozent gefehlt haben, das aber nicht zwangsläufig hätte dazu führen müssen. Also ich denke, dass die über 50.000 im Stadion und wir beide waren dabei, dann entsprechend eigentlich eine erste Halbzeit gesehen haben, die eigentlich ein klassische unentschieden Halbzeit war. Das hätte 0-0, ein 1-1 sein können. Aber da hätte man jetzt nicht zwingend mit einem Rückstand in die Pause gehen müssen. Aber es ist vielleicht so ein bisschen bezeichnend. Die Mainzer haben ihren vierten Sieg in Folge gefeiert. Die Gladbacher jetzt, du hast es schon angedeutet, die fünfte Heimniederlage, die zweite in Folge. Es fehlt ein bisschen was an Leichtigkeit zu Hause zurzeit, ein bisschen an Durchschlagskraft. Und Mainz hat aus relativ wenig in der ersten Halbzeit dann eben das Führungstor gemacht. Damit lässt es sich einfacher spielen. Das ist ja logisch. Und vor allen Dingen, das ist meine Meinung, der Start in die zweite Halbzeit, der war entscheidend, weil die Gladbacher Mannschaft da so ein bisschen wieder ein Gesicht gezeigt hat, das man von ihr in der vergangenen Saison häufiger gesehen hat. Nicht so richtig die hundertprozentige Energie nach der Pause gehabt. So ein bisschen, ja, schläfrig hört sich immer ein bisschen böse an, aber letztlich das Freistoßgegentor nach der Hereingabe von Amiri und dem Kopfball von Kordan, das hätte man verteidigen müssen und war allerdings in den ersten Minuten schon zu erkennen, dass das Gladbach dann nicht ganz auf der Höhe ist und das hat Mainz dann voll in die Karten gespielt. Mainz war da, ja, und wie ich schon gesagt habe, vierter Sieg in Folge, das spricht für sich.
Ja, die Mainzer waren extrem effektiv schon in der ersten Halbzeit, das 0-1 auch leicht abgefälscht von Ulrich, deswegen dann ein bisschen gegen den Lauf trudelte der Ball, gegen den Lauf von Omlin rein ins Tor, Omlin zurück nach seiner Gelbsperre, löste den jungen Pereira Cardoso wieder ab, der ja in Heidenheim sein Debüt gefeiert hatte. Unglücklicher Tag für Omlin, haben wir in unserer Geschichte geschrieben. Bei dem Freistoßtor, das du beschrieben hast, hält eigentlich gut und dann im Nachschuss von Dominic Kor da bezwungen, aber es war so absehbar, dass das passiert. Der Kor lief doch relativ eindeutig rein in den Gladbacher Strafraum, wurde nicht begleitet, konnte dann zunächst mal abschließen und dann auch den Nachschuss recht ungehindert da ins Tor schießen. Das war das, was dann am Ende auch Seoane, der Trainer, und Roland Wirkus, der Manager, auch angemerkt haben, dass eben in den entscheidenden Situationen da die Mainzer einfach wacher waren, einfach da waren. Das Momentum, das war, glaube ich, das große Wort des Abends, auf ihrer Seite hatten, aber es eben auch also zu sich rübergezogen hatten. Thomas, eine Geschichte noch kurz vor der Pause. Gab es ein Gerangel, da auch Dominik Kohr, der ist ja nicht gerade als zart beseitet bekannt in der Bundesliga, mit Kevin Stöger, früher Mainzer, auch schon gewesen. Plötzlich lag Stöger am Boden und in den Fernsehbildern wurde klar, dass Kohr geschlagen hat hinter dem Rücken. Und ja, Thomas, es wurde kurz ein bisschen geraunt, diskutiert, gab auch offenbar einen kurzen Kontakt von Schiedsrichter Sascha Stegemann mit dem Kölner Keller und am Ende dann die klare Entscheidung, kein Elfmeter für Gladbach und sogar Stöger hat zugegeben, dass das wohl zu wenig war. Ich glaube, da gehen wir aber mit.
Ja, ich glaube, deswegen alleine schon genügt es der Worte, die du gerade schon gesagt hast. Das ist, ich sage jetzt nicht, dass das eine handelsübliche Rangelei ist oder so. Beide sind keine Kinder von Traurigkeit. Beide sind bekannt dafür, dass sie den Infight auch mal oder auch mal den Trash-Talk nutzen, wie auch immer. Es ist Haken drunter zu machen. Roland Wirkus hat's gesagt, es ist für ihn zu wenig. Kevin Stöger hat selber gesagt, ja, das reicht dann nicht für einen Elfmeter. Daran hat's nicht gelegen.
Wahrscheinlich hätte dann der Elfmeter schon wahrscheinlich was verändert, aber am Ende war es eben dann eben keiner und einfach diese Schläfrigkeit beim Freistoß, das schnelle 0-2, das war dann irgendwie, war das Spiel dann, plätscherte vor sich hin. Man hatte gar nicht das Gefühl, dass die Gladbacher nochmal richtig reinkommen. Es ging so hin und her. Ja, die Mainzer waren einfach gut organisiert in der Defensive, eine ihrer Stärken natürlich im Moment. Und dann fiel trotzdem das Tor. Dann fiel das Tor für Gladbach durch Stefan Leiner. Du hast eine Geschichte dazu gemacht. Er ist ja Experte für Tore gegen Mainz. Im Hinspiel ein Eigentor geschossen. In seinem ersten Spiel als Borussia gegen Mainz war er auch erfolgreich. Damals ein 3-1-Sieg in Mainz, jetzt eine 1-3-Niederlage. Das lag aber, wie gesagt, nicht an Leiner. Sein Tor, ja, in Mittelstürmerposition erzielt nach dem Abpraller, schien ja noch mal richtig Hoffnung zu machen. Und danach gab es dann noch sofort hektische Wechsel von der Gladbacher Bank. Was heißt hektisch? Im Grunde war das schon vorbereitet. Fukuda ist reingekommen, Neuhaus ist reingekommen, Sioane wollte die Offensive stärken. Naja, und dann kam Nadine Amiri und macht den Deckel drauf mit einem, ja, sag ich mal, richtig schönen Tor.
Passte eben halt auch so ein bisschen zu dem Abend, dass Gladbach, du hast eben schon von dem Momentum gesprochen, dass sie dieses Momentum halt nicht nutzen konnten, weil fast postwendend dann das 1-3 fiel. Denn letztlich durch Leiners Tor war es ja in gewisser Weise angerichtet. Da waren dann inklusive Nachspielzeit, waren es wahrscheinlich nur so knapp 20 Minuten. Da kann man viel bewegen in einem Heimspiel mit dem Publikum, das ja dann auch wieder da war. Du hast es ja gesagt vorher, es gab nicht viele Torchancen. Robin Hack hatte eine klare, wo er an Zentner gescheitert ist und einmal ist ein Schuss von ihm abgeblockt worden. Also vereinzelte Aktionen, die so ein bisschen Gefahr heraufbeschworen haben, aber es war halt nicht so ein Druck da, wie man sich wahrscheinlich auch erhofft, wenn man zu Hause 0-2 zurückliegt. Aber so eine Aktion kann viel verändern und leider hat aus Gladbacher Sicht die Aktion nicht genug verändert. Die Mainzer sind sehr gefestigt, haben halt sofort geantwortet mit diesem Angriff über Amiri. Und danach war's durch. Das war, das hat dann Stefan Leiner auch gesagt, das hat uns ein bisschen gebrochen, sagte er, glaube ich.
Ja, für Leiner ein bisschen schade, weil er eben auch für ihn ja wichtig, mal ein Zeichen zu setzen mit diesem Tor. Skelly ist ja normalerweise der hinten rechts den Vorzug bekommt. Skelly war gesperrt, genauso wie Ko Itakura. Marvin Friedrich für den Japaner in der Mannschaft hat's gut gemacht. Auch Leiner hat's gut gemacht, hat sich gut verkauft. Bin mal gespannt. Da werden wir dann später im Podcast noch drüber sprechen, wie es dann in Bremen aussieht. Leiner jedenfalls ein Zeichen gesetzt. Als einer der wenigen Borussen, muss man allerdings sagen, als einer der wirklich wenigen Borussen mit einer positiven Marke aus dem Spiel rausgegangen. Ja, insgesamt hat Mainz, das muss man einfach sagen, also ich fand, es hat mich am Ende so ein bisschen erinnert an den Auftritt der Gladbacher in Heidenheim, wobei Heidenheim dann doch noch ein bisschen was schwächer war als die Gladbacher jetzt, aber die Mainzer haben es einfach recht routiniert runtergespielt. Also die sind gerade, du hast es richtig gesagt, total gefestigt, denen kann offenbar nichts was auch anhaben und die machen dann eben dieses Tor, die haben dann auch die Qualität, dieses Tor zu machen. Amiri haut den Ball da wirklich fein ins Tor rein aus der Distanz und freut sich natürlich sehr. Er hatte damals, glaube ich, in Leverkusen nicht so ein optimales Verhältnis zu Gerardo Seoane, macht jetzt hier den Deckel drauf für die Mainzer. War schon sehr stolz, stand hinter mit dem Megafon in der Südkurve des Borussia-Parks und feierte mit den mitgereisten Mainzer Fans, ja. Sieht man viel zu oft diese Szenen in dieser Saison im Borussia-Park, dass eben die Gäste feiern. Und ja, am Ende kam dann wirklich nicht mehr viel von Gladbach. Ich glaube, das hat auch Seoane ganz schön genervt, dieses Spiel. Das merkte man ihm an. Er wirkte doch in der Pressekonferenz verärgert, muss man sagen. Er ist ja nicht der ganz große Gestiker oder macht seine Mimik ist jetzt auch nicht so das große Buch. Aber ich fand, dass man richtig merkte, dass er einfach mehr haben wollte als eine solche Heimniederlage, weil er genau wusste, wie groß auch die Chance an diesem Spieltag war, hier mit 3 Punkten den nächsten Schritt zu machen. Und ja, so war es dann insgesamt für fast alle Borussen ein richtig mieser Abend. Nur einer, der kriegte fast das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht in der Mixzone, das war Noah Pesch.
Jo, nach Thiago Pereira Cardoso eine Woche zuvor in Heidenheim hat der nächste U23 oder das nächste Nachwuchstalent, also Noah Pech ist ja schon reiner U23-Spieler, Cardoso kann ja oder läuft auch noch für die U19 auf. Ja, der nächste Talent sein Debüt gefeiert. In den letzten Minuten kam er rein als Rechtsaußen. In der U23 spielt er meistens Linksaußen und hat dann auch am Tag danach in Rödinghausen für die U23 auch wieder gespielt. Das war durchaus möglich, denn er hat sich ja jetzt nicht verausgabt jetzt in der Bundesliga, aber immerhin sind, glaube ich, inklusive Nachspielzeit 9 Minuten zusammengekommen und das muss man ihm zugutehalten, dass er mit Sicherheit an diesen Tag anders zurückdenken wird als alle anderen Gladbacher, weil das für ihn natürlich was absolut Besonderes ist. Damit war zu Saisonbeginn, als er aus der U19 von Bayer Leverkusen gekommen ist, natürlich bei weitem nicht zu denken, dass er so einschlägt, dass er auch jetzt immer noch, obwohl er gerade so ein bisschen so eine kleine Durststrecke durchmacht in der Regionalliga, der Top-Torschütze der Spielklasse ist, 17 Treffer bisher. Und dass er sich jetzt seit mehreren Wochen schon fest im Profikader, also im Trainingskader der Profis zeigen darf. Und ja, jetzt hat die Personalsituation auch ein bisschen, das muss man natürlich sagen, dazu geführt, dass er auch seinen ersten Einsatz hatte. Franck Honorat fehlt ja immer noch bekanntlich und Thomas Schwanschara hat sich dann im Grunde während der Warmmachphase abgemeldet mit Magenproblemen und da blieben dann natürlich auch nicht mehr so viele Außenbahnspieler, Offensivspieler übrig. Shio Fukuda ist schon ein paar Minuten vorher reingekommen, ja, und dann hat Noah Pech auch erstmals Bundesliga-Luft schnuppern dürfen.
Ja, das ist ja für einen Club wie Gladbach, die Fohlen, ist das natürlich immer ein großes Thema, wenn die Talente dann von nach oben kommen. Viele Experten, viele Fans hatten ja den Pech schon regelrecht gefordert, weil auf der linken Seite, wo er, du hast es gesagt, normalerweise spielt, da ist es ja ein bisschen dünn besetzt. Da gibt es eigentlich als klassischen Linksspieler, Linksaußenspieler, linke Seitespieler nur Robin Hack. Luca Netz ist zuletzt dort mal ab und zu zum Einsatz gekommen. So auch jetzt in der Schlussphase gegen die Mainzer und Pesch dann eben über rechts. Er sagt, habe ich doch auch gespielt, wobei ich glaube, er hätte jede Position genommen, um dieses Bundesliga-Debüt zu feiern. Und er sagte, boah, für mich war das wirklich wie im Kino, da das alles zu erleben, völlig anders. Ich weiß gar nicht, in Rödinghausen waren, glaube ich, knapp 900 Zuschauer zugegen, wo er 65 Minuten gespielt hat, auch torlos blieb. Und da waren es über 50.000. Das ist natürlich schon eine Hausnummer für so einen jungen Burschen, auch er erst 19 Jahre alt. Ja, da hat sich der Wechsel von Leverkusen für ihn auf jeden Fall bezahlt gemacht. Und die Gladbacher haben doch jetzt, wie gesagt, vorher Cardoso in Rocco Reitz spielt regelmäßig. Ulrich hat den Sprung geschafft, hat doch jetzt einiges an Spielern hochgebracht, die dann auch in der Bundesliga zu sehen sind. Klar, jetzt wartet man noch auf Niklas Swieder, der war jetzt krank und deswegen nicht im Kader. Dass der in dieser Saison, meine Prognose schon, dass er auch sein Debüt noch feiern wird im Laufe der letzten Spiele. Ja, das ist eine gute Quote, finde ich. Da wächst wieder was heran, da kommt wieder was und ja, das ist dann einer der wenigen positiven Aspekte dieses Abends gegen Mainz, bei dem man, glaube ich, sagen muss, Thomas, wenn man jetzt mal das Gesamte des Spieltags anguckt, der passt aber voll in diesen Spieltag rein, oder?
Er passt vor allen Dingen, glaube ich, so in die aktuelle generelle Phase, die Bundesliga so durchmacht, rein. Man muss dazu sagen, wir produzieren diesen Podcast jetzt schon am Sonntag, Sonntagmittag. Das heißt, dass die Sonntagspartien der Bundesliga noch nicht gespielt sind. Aber viele Mannschaften aus dem Mittelfeldbereich, da wo sich Borussia auch befindet, die haben allesamt am Samstag gespielt. Wir wissen jetzt, dass sich gar nicht so wahnsinnig viel getan hat. Mainz hat sich ein bisschen abgesetzt, aber ansonsten viele Mannschaften, die jetzt nicht dreifach gepunktet haben aus dem Mittelfeld heraus. Insofern, da wird's spannend bleiben, ja. Und zurzeit tun sich viele Teams zu Hause schwer. Es gab am letzten Spieltag gar keinen Heimsieg. Ich glaube, aktuell ist es ja auch immer noch so, dass es noch keinen gab. Insofern, das ist deutlich zu erkennen. Und es gibt halt so ein paar Teams, die so dieses, jetzt sind wir wieder beim Momentum, aber das Momentum dauert jetzt auch schon so ein bisschen. Mannschaften, die extrem stabil sind, die sehr, sehr kontinuierlich punkten, weil sie eine sehr, sehr gute defensive Struktur haben. Ich rede jetzt vom FC Augsburg, vom SC Freiburg und die Mainzer sind da mit drin. Und das muss man, glaube ich, auch einbeziehen, wenn man jetzt über die Heimschwäche in Anführungsstrichen der Gladbacher redet, über die momentane, dass diese beiden Niederlagen halt gegen Teams auch zustande gekommen sind, die über einen extrem guten Plan verfügen und eine enorme Stabilität zurzeit besitzen. Man hat es jetzt gesehen, Augsburg gewinnt auch in Dortmund, auch wenn die Dortmunder sicherlich zurzeit auch nicht die beste Phase haben, das ist auch klar. Aber das muss man mit berücksichtigen und dass vielleicht auch die Auswärtsgegner der Gladbacher da sich eben grundsätzlich zuletzt ein bisschen schwerer getan haben, dass sich das damit vielleicht auch in gewisser Weise ein wenig erklären lässt, warum Gladbach zuletzt jetzt dreimal auswärts in Folge gewonnen hat und zweimal zu Hause verloren. Und es geht eben nicht nur den Gladbachern so zurzeit.
Das ist so. Also ich glaube, grundsätzlich ist ja das große Thema im Moment Umschaltspiel. Das fällt natürlich auswärts deutlich leichter. Gladbach ist ja ein ganz klassisches Beispiel für Umschaltfußball. Wir sind im Jahr 2025, 1975, das größte Gladbacher Jahr aller Zeiten. Damals viele, viele wichtige Siege auch auswärts gefeiert, unter anderem im zweiten UEFA-Cup-Finale bei Twente Enschede 5:1 gewonnen, damit den ersten internationalen Titel geholt. Also das hat Tradition in Gladbach, auswärts richtig gut zu sein. Ist jetzt auch gefragt in Bremen, kommen wir wie gesagt später noch zu. Aber ich sage trotzdem, auch wenn Augsburg und Mainz wirklich sehr, sehr kompakt sind, das Momentum auf ihrer Seite haben etc. pp., das sind schon zwei Heimniederlagen, die richtig wehtun. Gladbach hat gegen Leverkusen verloren, Gladbach hat gegen Stuttgart verloren und gegen die Bayern verloren. Da kann man sagen, ja, Top-Team, Top-Team. Und nochmal Top-Team. Mainz, ja, auch jetzt ein Top-Team, steht da deutlich sogar vor Stuttgart. Aber andererseits gibt es schon Mannschaften, die man zu Hause besiegen sollte. Und dazu zähle ich dann schon auch Mainz und Augsburg. Auswärts ist das wieder was anderes. Aber diese Heimniederlagen, die werden am Ende möglicherweise sehr, sehr wehtun, denn sie können den Unterschied ausmachen zu Europa. Gladbach spielt eine klasse Auswärtssaison, hat Stand jetzt 17 Punkte geholt, wird auch mit Sicherheit noch was dazukommen, wenn man sich das Restprogramm anschaut. Aber zu Hause fünf Niederlagen im Borussia Park, der eine Festung sein sollte in dieser Saison. da finde ich schon ein bisschen viel, zumal ja auch noch Unentschieden dazu kommen, wo ja auch zwei Punkte jeweils pro Unentschieden verloren gehen. Das muss man ja hochrechnen und die kann man schwieriger auswärts, die kann man fast nur mit dem Auswärtssieg ausgleichen, weil man dort ja nur einen Punkt gewinnen kann, wenn man Unentschieden spielt. Das ist ja das, man verliert zu Hause beim Unentschieden zwei Punkte vom Heimsieg. Von daher schwierig, dass das eben zu Hause doch, ich glaube, 19 Punkte insgesamt liegen geblieben sind. Schauen wir mal, ob das nicht am Ende dann zu einer gewissen Enttäuschung führt, weil eben mehr drin war. Aber andererseits, jetzt geht's zum nächsten Auswärtsspiel. Da können die Gladbacher wieder hoffen. Und da würde ich sagen, dass die letzten Auswärtsspiele natürlich das sind, was richtig viel Hoffnung macht. Aber, Thomas, die Heimbilanz, die muss schon noch auch ein bisschen geschönt werden. Vier Spiele sind es noch. Glaubst du, dass die Gladbacher das nochmal in den Griff bekommen?
Also zunächst mal gebe ich dir auch hundertprozentig recht. Ich wollte mit dem Hinweis auf die gute Form der Augsburger und Mainzer nicht zwangsläufig verstanden wissen, dass das alles so schon seine Berechtigung hat sozusagen, sondern die Gladbacher haben den Anspruch, aus solchen Heimspielen natürlich deutlich mehr rauszuholen. Das Spiel gegen Augsburg hatte eine besondere Geschichte durch die rote Karte nach 30 Minuten. Was grundsätzlich aber auffällt, ist, dass ein bisschen die Durchschlagskraft in den letzten zweieinhalb Spielen zu Hause, da nehme ich das 1-1 gegen Frankfurt, die zweite Hälfte eigentlich auch mit rein, dass das fehlt und das, ich glaube, da kommt man ja auch nicht drum herum und das machen die Gladbacher auch nicht, da kann man ihnen keinen Vorwurf machen, dass dann natürlich ab und an schon auffällig ist, wenn Spieler fehlen und ich glaube jetzt so gegen Mainz, da hätte so diese Griffigkeit, diese Galligkeit von Rocco Reitz im Mittelfeld gut getan gegen diese forschen Mainzer und selbstbewussten Mainzer, genauso ein Franck Honorat mit seiner Qualität als Vorlagengeber, als Flankengeber. Das sagt ja überhaupt nichts aus gegen Nathan Gumu oder Philipp Sander. Also ich fand, dass Sander und Weigel das in der ersten Halbzeit gegen Mainz sehr gut gemacht haben. Gladbach war ja auch gut im Spiel, ohne jetzt nach vorne extrem viel Torgefahr zu erzeugen. Aber grundsätzlich kann man ja nicht sagen, dass Gladbach dort deutlich unterlegen gewesen wäre. Nathan Gumu ist nicht so gut reingekommen. Dem haben die Auswärtsspiele bisher besser gelegen, seitdem er Franck Honorat ersetzt. Das muss man sagen. Aber manchmal gibt's halt so Spiele, da fällt's vielleicht dann doch ein bisschen mehr auf, wenn wichtige Spieler fehlen. Oder wenn zumindest dann eben solche Spieler nicht da sind, um sie dann noch in der 60. halt reinzuschmeißen sozusagen und da nochmal neue Akzente und Reize zu setzen. Aber die beiden kommen ja bald zurück, was mich sogar fast ein bisschen überrascht hat. Gerardo Seoane hat angedeutet, dass es eventuell bei bestmöglichem Verlauf vielleicht sogar eine Option ist, einen oder beide gegen Bremen schon wieder im Kader zu haben. Ich glaube, fest planen wird der Coach mit ihnen gegen Leipzig Heimspiel. Ja, und was du schon sagtest, vier Heimspiele sind es noch. Und klar, die Bilanz, die muss ein bisschen aufgewertet werden jetzt wieder nach den beiden Niederlagen. Und grundsätzlich ist es im Kalenderjahr 2025 noch nicht so gut gelaufen zu Hause. Insofern vier Möglichkeiten gibt es noch und das ist eben so die Heimbilanz, das ist noch so ein Punkt, da hat sich noch nicht so viel getan zum Positiven wie in anderen Bereichen im Vergleich zur vergangenen Saison.
Ja, wie gesagt, da besteht die Möglichkeit, dass man Optionen, die die Saison hergibt, weil die Gladbacher eben an vielen Punkten gearbeitet haben, vieles verbessert haben, jetzt plötzlich in Bereiche der Tabelle kommen, wo dann auch geträumt wird, ganz klar von den Fans. Das hat man gerade auswärts jetzt immer wieder gehört. Da wurde vom Europapokal gesungen, auch in Heidenheim zuletzt. Und ja klar, weil die Gladbacher einfach auch Spiele abgeliefert haben, auswärts, die eben diese Träume dann nähren und dann kommen die Augsburger, dann kommen die Mainzer und geben dann mal schön einen auf die Nuss und einen kleinen Dämpfer oder einen großen Dämpfer. Also ich fand, Mainz war jetzt schon auch ein großer Dämpfer. Augsburg hat ja diese rote Karte noch so ein bisschen relativiert. Natürlich auch klar, die Mainzer gewinnen in Leipzig, die Augsburger gewinnen in Dortmund. Das sind schon auch Mannschaften, die gut sind, aber nochmal. Ich finde, es gibt auch gewisse Heimspiele, die man schon als Gladbach gewinnen sollte. Und gerade auch mit Spielern wie Stöger, wie Player, da sollte man auch in der Lage sein, mehr fußballerische Lösungen zu finden. Das fehlt mir im Moment so ein bisschen im Gladbacher Spiel. Das Kontern geht gut. Du hast Gummo angesprochen. Er ist natürlich einer, der mit seinem Speed auswärts viel mehr Platz vor sich hat, wenn er da lossprinten kann. Das ist natürlich in Heimspielen, ist das letzte Drittel natürlich deutlich kleiner, weil der Gegner gar nicht so weit vorspielt. Also das lässt sich schon erklären, aber da finde ich, könnte man noch mal ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht ja auch mal wieder mal versuchen mit einer Doppelzehn, um beide Player und Stöger. Stöger kam jetzt für Player in die Mannschaft, um beide wieder auf dem Platz zu haben. Aber Spiel ist vorbei, Punkte sind weg, Ärger muss jetzt auch verrauchen, es muss jetzt dran gearbeitet werden, wie es in Bremen gelingen kann, die Auswärtsbilanz weiter aufzupeppen. Es wäre der vierte, Thomas, du bist der Statistiker vorm Herrn, es wäre der vierte Auswärtssieg in Folge, wenn er denn gelingt. Und wann hat es das zuletzt gegeben? Ich kann mich jetzt spontan nicht dran erinnern, wobei die drei Auswärtssiege, die waren relativ nah noch dran, 2022, aber jetzt die vier, wann hat es die gegeben, weißt du das?
Also jetzt muss ich mich insofern behelfen, als dass ich weiß, dass es unter Dieter Hecking in der Saison 2016, 2017 wettbewerbsübergreifend, glaube ich, sechs Auswärtssiege in Folge gab. Ich muss gestehen, wir haben ja jetzt erst Sonntag und das Spiel ist am nächsten Samstag, bis dahin werde ich auf jeden Fall nachgeguckt haben, wann es in der Bundesliga das letzte Mal rein in der Bundesliga mindestens vier Auswärtssiege in Folge gab. Also so jetzt auf die Schnelle könnte ich dir da kein Jahr nennen. Ist schon was Besonderes. Ja, und das wird mit Sicherheit das Ziel jetzt der Borussen sein. Bremen hat überraschend in Leverkusen gewonnen. Die robben sich jetzt ein klein wenig wieder ran. Sie waren ja schon so ein bisschen abgehängt dort im Kampf um, ja, um die Einstelligkeit, / um die Europapokalplätze. Die nachrückenden Teams Augsburg und Bremen sind im Grunde durch den Spieltag jetzt wieder näher gekommen. Und Bremen auf Distanz zu halten, eventuell sogar noch weiter zu distanzieren, das muss das Ziel jetzt der Gladbacher sein, weil das übergeordnete Ziel heißt ja erst einmal, und das ja schon zu Saisonbeginn formulierte Ziel, Einstelligkeit, das soll erreicht werden. Und da ist Bremen ein Konkurrent, ganz sicher, in den Gefilden. Und wenn man den so ein bisschen auf Distanz hält, wäre das schon mal ein ganz gutes Zeichen. Und man als Gladbach hält man sich die Chance aufrecht bis zum Schluss, um die ganz, ganz interessanten Plätze mitkämpfen zu können. Denn das ist ja letztlich, muss ja das Ziel des letzten Saisonviertels sein, einfach dabei zu bleiben. Und ich glaube, das ist ja ein positiver Druck, wenn man da um was mitkämpfen kann bis zum Ende. Man stelle sich jetzt einfach mal vor, letzter Spieltag gegen Wolfsburg, und da würden die Teams auf den Plätzen stehen, auf denen sie jetzt zurzeit stehen, mit den Punkteabständen, dann wäre da alles noch drin, wäre alles super interessant, und das wäre doch eine tolle Konstellation. Und dazu gehört eben auch solche Spiele wie in Bremen, die vor dem Sieg in Leverkusen eine ordentliche Durststrecke jetzt durchstehen mussten. Dort jetzt wieder ein anderes Gesicht, das Auswärtsgesicht zu zeigen.
Zumal Bremen auch schon 5 Heimniederlagen hat, sich sehr schwer tut zu Hause, das gleich tut den Gladbachern, und wir sprechen dann jetzt einfach mal darüber, welche Borussen denn in Frage kommen für die Aufstellung. Wir hören erstmal unseren beliebten Jingle.
Aufstellungstipp.
Und sprechen jetzt über Jonas Omlin. Ich glaube, darüber, sofern er gesund durch die Woche kommt, darüber braucht man nicht groß zu diskutieren. Er wird im Tor stehen.
Ja, genau. Also da muss man natürlich auch realistisch sein, dass man jetzt nicht erwarten kann oder konnte, dass jetzt Thiago Pereira Cardoso nach seinem gelungenen Debüt jetzt da die Welt aus den Angeln hebt und jetzt von der Nummer 3/4 direkt zur Nummer 1 dann aufsteigt, weil Moritz Nikolas wird ja noch die gesamte restliche Saison fehlen durch seine Verletzung. Jonas Omlin ist der Kapitän, er war die Nummer 1 und er ist natürlich jetzt auch für den Rest der Spielzeit der Keeper, der im Tor stehen wird. Er hat bisher eine sehr, sehr unglückliche Saison für sich. Wir haben es in Text geschrieben. Er hat in jedem Heimspiel, in dem er bisher zum Einsatz kam, sind die Heimspiele verloren gegangen. Jetzt kann man aber auch mal sagen, die beiden Auswärtsspiele, in denen er im Tor stand, die wurden gewonnen. Jetzt wird er in Bremen im Tor stehen und dann kann das ja auch zusätzlich ein gutes Omen sein.
Ja, gute Omen sind in Gladbach natürlich willkommen nach einer Heimniederlage. Und sprechen wir über die Viererkette und da können wir ja gleich mal ein bisschen diskutieren. Ich sage, Leiner spielt, auch in Bremen, hat sich empfohlen und bekommt jetzt ein Goodie vom Trainer, bleibt drin, weil er mit seiner Hartnäckigkeit einfach auf der Seite da dem Gegner zusetzen kann. Und ansonsten kehren Itakura und Elvedi zurück in die Mannschaft und Ulrich bleibt drin.
Also da gehe ich mit bei 3 Positionen und kannst ja jetzt wahrscheinlich schon denken, bei welcher Position das nicht der Fall ist. Ich gehe einfach davon aus, dass Joe Skelly zurückkommt. Also Skelly ist unter normalen Umständen in der gesamten Saison immer bisher der Spieler gewesen, der die Nase vorn hatte da in dem Zweikampf. Es gab ein Spiel, das war bei Bayer Leverkusen zum Ende der englischen Woche, als Leiner dort dann den Vorzug bekommen hat, obwohl Skelly einsatzbereit war. Aber da ging es dann so ein bisschen um das Thema Belastungssteuerung und zum anderen hat man sich da auch entschieden, das etwas defensivere Profil von Leiner zu nutzen in diesem Spiel. Ansonsten ab und an sind beide auch gleichzeitig aufgelaufen, aber da gab es dann eher noch das Problem oder das Vakuum auf der linken Seite. Skelly ist ein robuster Spieler, er ist vielleicht der etwas offensiv stärkere, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, weil Leiner hat ja das Tor erzielt jetzt gegen Mainz, aber grundsätzlich weiß man auch, was man von Leiner bekommt und ich glaube, dass Skelly einfach da jetzt weiterhin die Nase vorn haben wird. Bei allen anderen dreien gehe ich mit. Das ist halt das Los auch so ein bisschen von Leiner und von Friedrich in dieser Saison, dass sie es gut machen, wenn sie reinkommen. Leiner hat auch in den anderen Spielen, also es ist ja fast eine Ausnahme gewesen, dieses Hinspiel gegen Mainz, wo ihm da dieses Eigentor unterlaufen ist. Ansonsten hat er auch bei seinen Startelf-Einsätzen sehr solide, gute Leistungen gebracht. Das gilt für Friedrich, aber Itakura und Skelly sind eben die zum Stamm gehören und das wird meines Erachtens auch in Bremen dann der Fall sein.
Ja, die Wahrscheinlichkeit, da gebe ich dir recht, ist groß. Aber wie gesagt, Leiner hat ein Zeichen gesetzt und manchmal wird man ja auch für seine Zeichen belohnt, beziehungsweise die Zeichen werden erhört. Ja, schauen wir weiter auf die Doppel-6. Ich glaube, da gibt's nichts zu rütteln. Solange Rocco Reitz nicht wieder total fit ist, werden Weigel und Sander oder Sander und Weigel vor der Abwehr spielen. Und ich finde, die haben sich jetzt auch richtig gut eingegroovt. Trotz der Niederlage jetzt gegen Mainz finden die immer besser zusammen und haben gerade in Heidenheim da einen richtig guten gutes Spiel gemacht. Von daher, es gibt ja auch keine wirkliche Alternative, wenn man mal ehrlich ist. Klar, man könnte Itakura aus der Abwehr vorziehen und dort Friedrich hinstellen. Das wird aber, glaube ich, nicht passieren. Und von daher Sander Weigel Doppel-6. Und ich vermute mal, oder ich wäre jetzt wirklich extrem überrascht, wenn du jetzt eine ganz andere Lösung parat hättest.
Nee, also da können wir, im Grunde kann ich sozusagen darüber hinweggehen, weil ich da eigentlich fast gar nichts hinzuzufügen habe. Gehe ich komplett mit und insofern kann ich jetzt einfach schon mal weitermachen mit der Reihe davor, dann lege ich dort mal vor sozusagen. Da gibt es eigentlich dieselbe Situation wie auf der Doppel-6 bei der Frage, die es ja in der Hinrunde sehr, sehr häufig gab, Sander oder Reitz. Zurzeit ist Reitz eben noch nicht fit und selbst wenn er eine Option für den Kader wäre, wäre er auf keinen Fall eine Option für die Startelf. Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster 6 Tage vor dem Spiel. Genauso ist es auf der rechten Außenbahn. Nathan Ngumu hat gute Auswärtsspiele zuletzt geliefert, war da, glaube ich, auch jedes Mal an Toren beteiligt. Genau 2 Tore, 1 Assist. Die Serie kann er in Bremen fortführen. Er wird auf jeden Fall von Beginn an spielen. Franck Honorat wird noch nicht so weit sein. Robin Hack ist ein extrem wichtiger Spieler. Das hat man ja gerade in Heidenheim gesehen, mit seinen Läufen in die Tiefe, mit seinen Angeboten diesbezüglich, mit seiner Arbeit gegen den Ball, dieses Quirlige. Ist jetzt auch toretechnisch wieder am aufsteigenden Ast, hat jetzt in der Rückrunde schon 3 erzielt. Insofern für mich auch eine klare Sache. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es eine Doppelzehn geben wird. Es wird darauf hinauslaufen, dass sich Seoane entscheiden muss, Player oder Stöger. Ich persönlich glaube eher, auch wenn jetzt beide oder besser gesagt Player nach seiner Rückkehr, nach der Verletzungspause sicherlich auch noch nicht wieder dort ist, wo er im Herbst schon wieder war. Aber ich habe so schon das Gefühl, dass so ein bisschen dieses etwas direktere Spiel mit Player, dass das für mehr Gefahrenmomente sorgt, dass da Stöger noch nicht so angekommen ist. Wir hatten einen sehr, sehr guten Auftritt meines Erachtens von ihm gesehen in Berlin. Das würde für Stöger sprechen, aber jetzt so der letzte Eindruck, das Spiel gegen Mainz, das ist an ihm mehr oder weniger vorbeigegangen. Ich würde jetzt mal Richtung Player tendieren.
Ja, definitiv. Also ich fand schon, dass gegen Mainz mit Player mehr Spielkultur reinkam. Wundert mich immer ein bisschen beim Stöger. Er will immer so viel, er will zu viel. Der Kollege Yannick Sorgatz hat das ja zuletzt auch nochmal geschrieben, dass es ein bisschen weniger war zwischendurch und da lief es auch besser. Und aber mit Player ist einfach dieser Kombinationsfußball noch flüssiger. Er kommt mit Ngumu richtig gut klar. Und ja, schade, finde ich. Stöger ist ein Spieler, der unheimlich viel zu bieten hat, aber noch nicht das so richtig ins Gladbacher Spiel übersetzen kann. Das fehlt mir so ein bisschen. Naja gut, und Player und Bremen, das ist ja ohnehin eine Geschichte. Damals sein erstes Spiel bei Werder 2018 gerade gekommen in der Saison und dann mit dem Dreierpack da. Man hat noch die Fotos vor Augen, wie Player da in dem dunkelgrünen Trikot die 3 Finger in die Luft reckt nach seinen Einschüssen. Gladbach gewann damals klar an der Weser. Also ja, alleine schon wegen der Geschichte muss man eigentlich Player in Bremen immer auf den Platz stellen als Trainer. Und das hinter Tim Kleindienst. Sie sind in meinen Augen immer noch die torgefährlichsten Borussen. Das heiße Füßchen von Hack war ja wieder da in Heidenheim. Vielleicht ist es auch in Bremen wieder da. Und ja, Tim Kleindienst hat eigentlich schon viel produziert gegen Bremen für Heidenheim. 2 Tore in der Relegation geschossen, hat im Hinspiel gegen Bremen jetzt für Gladbach 3 Tore vorbereitet, hat beim Heidenheimer Sieg in der Liga auch schon 1 Tor und 2 Assists. Also er kann Bremen, aber er hat noch nie in Bremen getroffen und noch nie in Bremen gewonnen. Das will garantiert der Kleindienst ändern, der ohnehin jetzt schon einige Zeit ohne Treffer ist, die letzten 3 Spiele torlos blieb. Und das wird ihn natürlich wurmen. Jetzt ist wieder Länderspielnominierung. Da will er sich natürlich nochmal zeigen. Und ja, also sage ich mal, Kleindienst ist der Mann, der vor Player spielt, absolut korrekt. Und damit ist es in meinen Augen auch eine Aufstellung, mit der man Werder ganz gut beikommen kann. Werder ist ja auch eine spielerische Mannschaft, die über den Fußball kommt. Wenn man dann vorne eben mit Kleindienst und mit Hack 2 von diesen Arbeitern hat, plus den schnellen Ngumu, die Bremer sind anfällig, haben in den vergangenen Jahren im Schnitt 60 Tore in den Saisons bekommen. Da geht dann schon was. Die Bremer haben jetzt 0 in Leverkusen gewonnen, aber wie gesagt, ansonsten doch immer gut für viele Gegentore, können die Gladbacher was reißen und mit den Spielern, die wir da jetzt aufgestellt haben, ganz sicher. Und ja, was uns dann bleibt, wäre jetzt der Tipp, und da sage ich doch mal 3-1 für Gladbach.
Ja, mein Einschub bezüglich der der Aufstellung, also ich habe natürlich auch keinen anderen Vorschlag oder keinen anderen Tipp, was die Besetzung des Stoßstürmers angeht. Natürlich spielt bei mir Tim Kleinitz auch. Aber vielleicht ist ja eine gute Nachricht für die Borussen-Fans, die jetzt hier zuhören, dass bei Tim Kleindienst nie mehr als 3 Bundesligaspiele für Gladbach zwischen 2 Toren gelegen haben. Also er hat sozusagen eine Torpflicht in Bremen. Deswegen, wenn Kleindienst schon trifft, dann trifft Gladbach, das ist klar. Deswegen muss es ein Tor muss auf jeden Fall fallen. Ich tippe. Ich bin auch optimistisch, und da du das 3-1 genommen hast, tippe ich jetzt einfach mal auf das fast Gladbacher Standard-Auswärtsergebnis 2-1.
Ja, stimmt. In Stuttgart und bei Union Berlin 2-1 gewonnen. Und ja, ich glaube, die Borussen würden sowohl als auch nehmen. Natürlich, dass jedes Tor mehr macht natürlich Spaß. Es werden wieder viele Gladbach-Fans in Bremen sein, wie üblich. Das ist ja was, wenn man in anderen Stadien sitzt, dann sind auch die Kollegen, die Vereine betreuen, die Heimvereine betreuen, immer doch sehr angetan vom reisefreudigen Gladbacher Anhang, dass eben die Auswärtsspiele der Borussen immer so quasi Heimspiele sind, dass die Borussen da immer richtig viel Stimmung machen, in großer Zahl auch anwesend sind. Das ist immer ein Plus für die Gladbach-Spieler. Die nehmen das natürlich gerne mit, sagen es auch nach jedem Spiel, dass eben die Kulisse da ist. Haben das auch jetzt nach der Heimniederlage gegen Mainz nochmal gesagt, dass eben die Unterstützung kam aus der Nordkurve, aus dem Stadion. Ja, das muss man jetzt in Bremen wieder in Energie umsetzen, das, was von der Tribüne runterkommt, um einfach, es ist einfach so, man muss einfach jetzt diese Heimniederlage gegen Mainz irgendwie ausgleichen. Man war im Plus in der Saison durch den Sieg in Heidenheim als Borussia Mönchengladbach und ja, kann jetzt zurückkommen gegen Werder Bremen. Vergangene Saison, Thomas, 2-2, und da gab's ja dann diese Geschichte mit Florian Neuhaus, mit dem Elfmeter, mit all diesen Dingen, die dann passiert sind. Neuhaus, der sich dann Richtung Seoane geäußert hat, Seoane, der das dann bei der Pressekonferenz gekontert hat. Viele Spieler, die nicht damit einverstanden waren, dass Neuhaus sich den Ball geschnappt hat, aber den Ball dann eben ins Tor schießt, zum 2-2, damit einen Punkt holt. Aussprache hat's in der Richtung gegeben zwischen Trainer und Neuhaus. Aber so richtig drin in der Mannschaft ist Neuhaus nicht. Er ist jetzt eingewechselt worden gegen die Mainzer, konnte da aber nicht mehr so viel ausrichten wie die anderen, die Einwechselspieler auch nicht. Aber naja, wir sind gespannt, was in Bremen passiert. Damals eben dieses doch, sagen wir mal, sehr abwechslungsreiche und interessante 2-2. Ein wichtiger Punkt für Gladbach damals gewesen. Jetzt wäre ein Sieg natürlich, ein Sieg ist immer gut, aber wäre etwas, was ganz einfach nach der Heimniederlage schon auch angesagt wäre, sage ich jetzt mal. Ja, Thomas, wir werden natürlich dieses Ganze uns in irgendeiner Form anschauen und wir werden auch im Fohlenfutter darüber berichten, ausführlich, was die Gladbacher in Bremen machen, und wünschen dann bis dahin, bis zum Spiel am Samstag 15.30 Uhr, was sagen wir, sportverbundenes Vergnügen, oder?
Ja, habt eine gute Woche, ja. Gute Vorbereitung sozusagen auf das Spiel gegen Bremen. Ja, und dann viel Spaß.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de